der weiß, wie Handel geht. Der weiß, wie man Geschäfte macht mit den großen, richtig großen Playern in Deutschland, sowas wie Lidl oder Aldi. Der weiß, wie man die Ware international einkauft. Der weiß, wie das Geschäft geht. Und er ist in der Jury für Höhle der Löwen. Das heißt, er ist auch Investor. Und viele von euch werden ihn kennen. The one and only Tilman Schulz.
Was für eine Begrüßung.
Ja,
danke, lieber Dirk.
So hatten wir das abgesprochen, ne? Das ist eine total entspannte Atmosphäre, ja. Also du guckst es jetzt auf irgendein Mobilgerät, du denkst, ich bin mal gespannt, was da für ein Content kommt und was das für ein Typ ist, wenn er so im Interview ist. Der ist völlig entspannt. Das ist ein richtig, richtig guter Typ. Und wir sind im Ruhrgebiet, also wir sind hier in einem Vorort von Bochum in Dortmund, müsste man googeln. Und führen jetzt dieses Gespräch. Er war vorher schon mal in Dubai. Wir hatten ihn eingeladen zum Jetstream-Meeting. Und das, was dann dort besprochen wird, bleibt halt in dem Raum drin. Das ist immer Jetstream-like, ne? Da werden dann Sachen erzählt, die bei YouTube einfach nicht veröffentlicht werden. Aber richtig cool. Wenn du sagst, ich hätte gerne die Version, dann melde dich. Jetstream, wir werden verlinken, dann melde dich, dann kommst du das nächste Mal nach Dubai. So, ich starte immer mit, was ist denn dein Geschäftsmodell? Wie verdienst du Geld?
Mein Geschäftsmodell hast du schon relativ gut erklärt. Wir sind der verlängerte Arm von unseren großen Kunden für den Einkauf von Aldi, Lidl, wie die ganzen großen Discounter, Handelsketten heißen. Wir kaufen weltweit Lebensmittel ein und verkaufen die dann. Aber die Besonderheit ist immer unter der Marke von meinen Kunden. Also wir haben keine eigene Marke, wir machen Private Label, so wie es ja richtig heißt. Und wir kaufen wirklich in 30 Ländern ein und verkaufen auch in über 30 Länder. Und wir sind in jeglichem Bereich tätig. Das heißt wirklich vom Tiefkühlbereich bis zum Ambient-Bereich. Jetzt, um das für euch zu verschaulichen, zum Beispiel, wenn ihr in den Supermarkt geht und eure Garnelen kauft, könnten die teilweise von mir sein. Oder zum Beispiel Olivenöl ist auch von uns. Und wir kaufen dann halt wirklich in den Ursprungsländern ein. Wir kaufen in Italien, Spanien, Indien, Vietnam, überall ein und verkaufen dann die Produkte.
Okay.
Und dazwischen muss natürlich auch ein bisschen was stehen bleiben, dass ich Geld verdiene. Keiner ist ja vom Roten Kreuz.
Genau. Okay. Das hat für mich ganz viel damit zu tun, dass man das Ego zurücknehmen kann. Jeder denkt ja, ich mache eine geile Marke und dann baue ich eine super Brand auf und dann habe ich irgendwas ganz Nachhaltiges. Du sagst aber ganz klar, nee, brauchen wir gar nicht. Wir brauchen keine Eigenmarke. Wir machen das komplett für unsere Kunden, Private Label Spezialist. Wieso die Entscheidung? Wieso nicht mit einer Eigenmarke vielleicht noch parallel? Warum nicht zweigleisig sagen, wir machen die Private Label, aber wir machen auch noch unser eigenes Ding?
Gute Frage. Werde ich oft zugefragt, wieso wir das eigentlich machen, weil man ja auch dann austauschbarer wäre da in dem Bereich. Ja, das stimmt. Aber ich sage immer, wenn man eine Top-Performance gibt, warum soll man dann jemanden austauschen? Punkt eins. Und Punkt zwei, du hattest mich gefragt, wie kam man zu diesem Entschluss, Private Label zu machen? Du hast in deiner Einleitung gesagt, wir sind hier in Dortmund und dann müsste man sich das auf der Karte mal anschauen. Dortmund liegt relativ nah an Essen und Mülheim und dort haben zwei Brüder den Lebensmittelhandel im Endeffekt geprägt, die Aldi-Brüder, die Albrecht-Brüder. Und wir waren einer der ersten 10 Lieferanten von denen und durften dann halt mit den Brüdern überall wachsen. Wo die expandiert haben, durften wir mit hin expandieren, also Australien, England, USA, da wo die sind, sind wir auch. Und die haben sich ja dafür entschieden, die Eigenmarken zu machen, um den besten Preis mit der besten Qualität an den Endverbraucher im Endeffekt wiederzugeben. Und daher kam die Entscheidung, wenn man jetzt eine Marke aufbauen möchte, wir kennen alle die Großen aus der Schweiz, die ganz großen Konzerne, muss man wissen, um da zu bestehen, ist es richtig schwierig. Das heißt, wenn du jetzt zu einem Handelskette gehst und sagst, ich habe hier eine Marke, XYZ, die würde ich gerne als Marke bei ihm platzieren, kostet das so viel Geld, weil die erste Antwort vom Einkäufer ist, und was machen sie für Werbung? Sind sie in Printmedien? Sind sie im Fernsehen? Und das kostet so viel Geld, bis du das Geld erstmal hast, da sind wir lieber die Spezialisten und sagen, komm, die Endverbraucher vertrauen der Marke unserer Kunden, die wir dann produzieren. Wir haben extrem hohe Qualitätsstandards da in dem Bereich und da konzentrieren wir uns drauf und damit fahren wir auch sehr, sehr gut.
Okay, Bleiben wir mal in diesem Geschäft. Wie schafft ihr es, dass ihr Jahrzehnte die Albrecht-Brüder und ihre Nachfahren begleitet? Wie schafft ihr es, dass ihr nicht jedes Jahr, wenn der Einkäufer sagt, wir müssen das mal alles hinterfragen, ob du noch der richtige Lieferant bist, dass du da nicht rausfliegst? Wie schafft ihr das, so lange mit euren Kunden Geschäfte zu machen?
Wir beliefern die jetzt zum Beispiel, die du jetzt erwähnt hast, seit 1962. Das ist ja schon Wahnsinn. Und das wird oft gefragt, zum Beispiel auch wenn ich zu meinen Banken gehe, Herr Schulz, warum kaufen die eigentlich bei Ihnen? Sie sind doch im Endeffekt eine Kostenstelle. Das muss man knallhart sagen. Ja, wir sind eine Kostenstelle. Da sage ich, nee, wir sind keine Kostenstelle. Wir sind die für die ein perfektes, wir bilden einen perfekten Service ab. Warum? Wir nehmen ja die gesamten Risiken in Kauf. Wenn man sich in der heutigen Zeit mal anschaut, was kann alles zwischen Einkauf und wirklich Verkauf dann am Schluss, bis der Endverbraucher es in seinem Einkaufswagen hat, passieren? Wir kommen aus einer Energiekrise, wir haben eine Frachtkrise, wir haben eine LKW-Krise, wir haben zu wenig LKW-Fahrer. Das sind alles Themen, die federn wir alle ab. Und daher beweisen wir immer wieder, selbst wenn es schwierig ist, covern wir vielleicht mal die Verluste, aber die wissen genau, die stehen immer zu ihrem Wort. Wir halten unser Wort und unser Riesenvorteil ist, das nenne ich es immer so bei uns auch im Vertriebsteam, wir müssen Trüffelschweine sein. Was heißt das? Ja, die Standardprodukte, Trockenpasser, das sind natürlich schwer kalkulierbare Artikel. Wir kalkulieren teilweise 4 Stellen nach dem Komma. 4 Stellen nach dem Komma. Das macht dann wirklich nur die Masse dann im Endeffekt aus. Aber wir suchen auch immer wieder neue Produktideen oder neue Einkaufsmärkte, wo wir vielleicht eine Preisverbesserung erzielen können. Und da sind natürlich unsere Kunden sehr empfänglich für, weil die haben gar nicht selbst die Zeit, in diese Länder zu gehen oder sich mit dieser Zeitintensivität damit zu beschäftigen. Und damit beweisen wir immer wieder oder unterlegen wir unsere sogenannte Daseinsberechtigung. Und das predige ich hier in meinem Bürogebäude jeden Tag oder bei meinem Vertrieblern im Ausland. Ihr müsst immer wieder unsere Daseinsberechtigung unterlegen.
Okay. Nehmen wir mal diesen Triathlon.
Ja.
Der Triathlon ist Verkauf. Ihr müsst eure Ware bei euren Kunden platzieren und die müssen Abnahmemengen realisieren. Das zweite ist Einkauf. Ihr müsst so gut wie möglich einkaufen. Und das dritte ist diese Produktinnovationen erkennen. Da, wo noch kein Wettbewerb drauf ist. Wie gewichtest du das? Was ist das Wichtigste? Worauf muss man da achten?
Der alte Spruch, mit dem ich groß geworden bin, im Einkauf liegt der Segen, Punkt 1, das muss man klar sagen. Warum? Der Einkauf ist dafür da, den bestmöglichen Preis zu erzielen, dass du immer kompetitiv gegen deine Wettbewerber bist. Das andere Thema mit diesem sogenannten Produktideen zu finden, da haben wir eine eigene Abteilung, das sogenannte Sourcing ist das bei uns. Da haben wir roundabout 15 Leute in der Welt rumflitzen, wirklich, die sitzen nur im Flieger, auf Messen etc., in Ursprungsländern, in Indien, in Sri Lanka, egal wo, laufen darum, gucken sich immer wieder die Produkte an, gehen dort in lokale Supermärkte, um zu sehen, gibt es da etwas, was wir in Europa zum Beispiel oder in den USA gebrauchen könnten. Also diese Querverbindung, die präsentieren es dann unserem Einkauf und unser Einkauf sagt, pass auf, ja, das ist cool, das passt von der Kalkulation. Wie sehen wir den Preis draußen an dem Laden? Wir rechnen zurück. Passt das für den Handelsfeld? Haben die eine bessere Marge als sonst ihre Standardmarge? Und so bringen wir das dann am Schluss wie ein Uhrwerk, wir beide mögen ja auch Uhren, wieder in einen Einklang. Okay. Da in dem Bereich. Aber ich muss wirklich sagen, im Einkauf liegt der Segen und da ist es schon extrem wichtig. Und dadurch, dass wir den Aldi und den Lidl bedienen, muss man wirklich sagen, und das seit Jahrzehnten, wissen wir ja auch, was ein optimaler Einkaufspreis ist, weil sonst würden sie nicht bei uns einkaufen. Bei den Voluminas, man muss sich überlegen, der Lidl, die Schwarzgruppe, die machen in der heutigen Zeit 180 Milliarden Euro Umsatz. Das ist ja schon ein Brett. Die sind jetzt unter den Top 5 Lebensmittelhändlern der Welt, muss man wissen. Und wenn du da ein Lieferant bist für eine Kategorie oder sogar deren Ankerlieferant bist, dann weißt du auch, dass du gut genug für die anderen bist. Und dann kannst du natürlich auch mit dieser Visitenkarte sagen, hingehen und sagen, ich bin Hauptlieferant, strategischer Partner für das Produkt und dann empfangen dich natürlich auch die anderen Kunden und dadurch kriegst du natürlich so ein bisschen diesen Schneeballeffekt, dass du auch dann dahin verkaufst. Also am Schluss gehört das alles zusammen, aber der Einkauf gibt schon die Musik vor.
Um das einmal ins rechte Licht zu rücken, die wirklich am besten ausgebildeten Einkäufer in der kompletten Wirtschaft sind Automobil und LEH. Dort sitzen die cleversten, wirklich die cleversten. Und wenn du als Verkäufer dort bestehst, dann kannst du was, dann kannst du wirklich was. Also deine Leute müssen wirklich was können, du musst was können, sonst würdet ihr nicht, wie gesagt, Jahrzehnte dort reinliefern.
Du hast was Richtiges gesagt. Wenn sich hier, wo wir gerade sitzen in meinem Besprechungsraum, Leute bewerben, ich nehme jetzt nicht bei jedem Bewerbungsgespräch teil, aber wenn es um Schlüsselpositionen geht, dann nehme ich natürlich dran teil. Und dann fragen die mich manchmal, Herr Schulz, wie würden Sie Ihre Branche beschreiben? Und da hast du wirklich was Richtiges gesagt. Da sage ich, wer in der Lebensmittelbranche als Zulieferer und in der Automobilbranche als Automotive-Zulieferer mehr als 5 Jahre überlebt, der kann alles verkaufen. Da ist jede Branche danach einfach zu bestehen. Das muss ich klar sagen, weil da sagst du was richtig, die sind top ausgebildet, die Einkäufer. Wenn ich da mit einem Produkt hingehe, ich nehme jetzt meinen Stift und sage hier, der Stift kostet 10 Cent. Aber Herr Schulz, die Hülse kostet 1 Cent bei uns im Einkauf. Vorne die Mine, die kaufen wir dafür. Die haben ja auch selbst ein Beschaffungsbüro. Die verhandeln mit dir am Tisch, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also musst du ja für dich selbst, das sage ich auch den Leuten dann bei mir, du musst das Gespräch schon vorher einmal durchgespielt haben. Was könnten für Fragen kommen, dass du entweder den Wind aus den Segeln nehmen kannst oder sofort eine passende Antwort hast. Warum? Die Einkäufer wollen ja Folgendes wissen von dir, wenn du da am Tisch sitzt. Wenn du auf jede Frage eine Antwort hast, sagen die sich, okay, der versteht sein Geschäft. Dem vertraue ich das an. Dem vertraue ich, dass der in 15 Länder liefern kann. Weil am Schluss muss man sich ja bei uns überlegen oder auch in dem Automobilbereich, wir haben ja mit Menschenleben zu tun. Das heißt, entweder sitzen da Leute im Auto, fahren mit einem Auto, es muss funktionieren, die Technik muss funktionieren. Oder auf der anderen Seite, die essen von uns Lebensmittel und dann darf da nichts passieren. Also wir haben ja auch eine Verantwortung, eine massive Verantwortung dafür. Also da gebe ich dir recht, das ist schon eine extrem harte Branche in dem Bereich.
Ja, absolut. So. Deine Zulieferer sind nicht einfach nur deine Lieferanten, sondern du betrachtest die als Partner.
Ja.
Was ist der Unterschied? Warum sind das nicht einfach nur Dienstleister? Warum sind das nicht einfach die, die die Ware beschaffen und los geht's?
Ich finde in der heutigen Zeit einfach zu sagen, das ist mein Produktionsbetrieb oder da kaufe ich XYZ ein, damit kommst du in der heutigen Zeit nicht weiter. Warum? Was meine ich damit? Du brauchst auch eine Beziehung zu, weil wenn der gut ist, kann der auch mit einem anderen zusammenarbeiten. Also muss ich eine Partnerschaft bilden und das habe ich von meinem Vater gelernt. Ich sage immer wieder, wenn ich einen neuen Partner kennenlerne oder mit denen ein Geschäft entwickeln möchte, sage ich immer, wie wir beide jetzt am Tisch sitzen würden, du musst eins wissen, dein Problem ist mein Problem ist dein Problem. Wir sitzen immer im selben Boot. Wir wollen zusammen die Welt bereisen und die Produkte zusammen verkaufen. Du brauchst mich, ich brauche dich. Also quasi wie eine Hochzeit. Wir verheiraten uns. Wir haben bei uns im Produktportfolio haben wir Partner, mit denen wir seit über 20 Jahren arbeiten. Die hatten schon andere Schwierigkeiten, finanzielle Schwierigkeiten. Dann sind wir eingesprungen. Oder ich sage, pass mal auf, jetzt brauche ich mal deine Hilfe. Der Kunde will das haben zu dem Preis. Aber dann kriege ich auch, das produzierst du leider nicht, lieber Partner. Aber das produziert ein anderer, aber es passt in das Portfolio rein. Ich brauche von dir den Preis, dass ich das große Paket bekomme. Das ist doch viel besser. Wenn man in einer Partnerschaft arbeitet, kommt man viel, viel weiter nach vorne. Und du lebst es ja auch vor. Netzwerk ist das halbe Leben. Also gefühlt Geld zu verdienen, sage ich in der heutigen Zeit, ist 80% Netzwerk, muss man wirklich sagen. Und bei der Partnerschaft, in dem Bereich, in dem wir tätig sind, ich nehme auch da wieder ein Beispiel, Trockenpasta. Spaghetti, die normalen Spaghettis zum Beispiel, da in dem Bereich, die brauchen ja mich nicht. Die können ja dann auch sagen, komm, ich gehe zu dem Wettbewerber vom lieben Tillmann, die brauchen meine Rohware. Also muss ich die ja auch bespielen, dass sie ein Gefühl haben, ja, wir sind wirklich eine Familie. Deswegen bin ich auch viel unterwegs in der Einkaufsseite, aber auch genauso in der Verkaufsseite, um immer wieder denen zu zeigen, zu honorieren, ihr seid mir wichtig. Das ist das A und O in der heutigen Zeit.
Okay, cool. Meine amerikanischen Kollegen in meiner Branche sagen, der deutsche Markt ist der schwierigste Markt auf diesem Planeten, weil sie sagen, die Deutschen sind das kritischste Publikum, die brauchen extrem lange, bis dass sie Vertrauen aufbauen. Also ich sehe das ja auch, wenn ich auf Veranstaltungen gehe, egal ob es jetzt in Dubai ist oder in den USA ist, mit den kleinsten Sachen begeistern die das Publikum. Und ich denke mir, wenn du das bei einem deutschen Publikum machst, das deutsche Publikum wird überhaupt nicht reagieren, weil das war nichts. So, du handelst international, du kaufst international ein. Was sind die anspruchsvollsten Märkte?
Ja, du hast bei Deutschland, hast du einen Punkt noch vergessen. Wir sind die preissensibelsten auch. Mhm. Wir müssen eins, dürfen wir nie vergessen. Es gibt ja bei uns in der Branche diesen sogenannten Warenkorb. Da kaufen die europaweit die gleichen Produkte ein und gucken sich dann am Schluss an, wie teuer ist eigentlich der Bon geworden am Schluss? Und man muss wissen, die Lebensmittel hier in Deutschland sind die billigsten Lebensmittel in Gesamteuropa. Das muss man erstmal wissen. In Osteuropa zum Beispiel, wo man denken würde, ah, da ist es viel, viel billiger. Da kosten die Lebensmittel die gleichen, mehr als in Deutschland. Das ist schon mal ein Riesenthema. Und ich glaube, was du sagst mit dieser Thematik, dass die Deutschen, die sehen ja hinter jedem Busch erstmal einen Indianer. Also die sehen ja immer, der will mich irgendwie betucken, da ist irgendwas falsch oder sowas. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an der Sprache, weil du hast gerade Amerika zum Beispiel gesagt. Wenn du überlegst, wenn du in Amerika oder ich zum Einkäufer gehe, du bist direkt per Du. Das bildet schon was ganz anderes. Der fragt dich immer, hey, what's up, what's going up with your family? Du bist auf so einer persönlichen Du-Basis im Endeffekt. Du hast einen ganz anderen Trust sofort, Vertrauen dort in dem Bereich, dass du eine viel, viel schneller eine Beziehung aufbaust, eine nähere Beziehung als in Deutschland. Der Einkäufer in Deutschland ist, oder die Leute in Deutschland sind ja so geprägt, alles zu hinterfragen. Es ist per se immer zu teuer. Wir müssen immer nachverhandeln und ehrlich gestanden, wenn du mir die Hand gibst, muss ich erstmal meine Finger nachzählen, ob ich noch alle Finger habe. Es ist immer irgendwo negativ behaftet. Und ich finde das ja so schade. Ich bin ja die neue Generation, jung. Ich sitze bei Höhle der Löwen drin, wenn ich da die Start-ups sehe oder so. Ich will modern. Ich will nicht immer, dass alles negativ hinterfragt wird. Wenn ihr euren Job gut macht, läuft es von alleine. Also was heißt von alleine? Muss immer jeden Tag dranbleiben, aber dieses immer per se negativ, dass einer was betucken möchte oder so, ich will davon weg, weil wenn du die ganze Zeit nur negative Eigenschaften im Kopf hast, beschäftigst du dich nur mit den negativen Eigenschaften und nicht mit den positiven Dingen. Und ich versuche immer, letzte Woche hatte ich noch mein Geschäftsführer-Meeting mit meinen ganzen Geschäftsführern von allen Bereichen zusammen. Ich habe gesagt, Leute, ihr müsst mal raus aus diesem Pessimismus und Optimismus ausstrahlen. Weil wenn ihr von ganz oben nur pessimistisch seid, wie sollen alle eure Leute, die marschieren müssen für euch, irgendwas hinkriegen? Und das ist das Schlimme. Wir müssen mal wieder Ärmel hochkrempeln und Gas geben.
Ja, absolut. Absolut. Es gibt so Sprüche im Vertrieb, zum Beispiel Masse verkauft Masse. Oder was ich nicht verkaufe, verkauft die anderen. Was sind so typische Merksätze in deinem Business? Also Masse verkauft Masse, damit meine ich so die Abverkaufspalette in der Tankstelle mit Red Bull. Ja. Jeder weiß, wenn du das in Richtung Kasse aufbaust, wirst du Red Bull richtig gut verkaufen. Was sind so Leitsätze, die ihr in eurer Branche habt?
Das Schlimmste ist ein leeres Regal. Leere Regale ist das Schlimmste, was du haben kannst. Das ist auch für den Einkäufer das Schlimmste, auf der gegnerischen Seite. Warum? Relativ einfach. Dann kann gar kein Umsatz kommen. Das ist schon mal das Schlimmste. Das magst du nicht. Und was ich meine Leitsätze immer sage, selbst wenn du ein schlechtes, oder du weißt, du gehst zu einem Kunden aufgrund eines schlechten Themas, du hast Ärger, Stress, du bringst trotzdem wieder eine Produktinnovation mit. Du nimmst deine schwarze Tasche mit, da sind Ideen drin, da sind Muster drin und stellst sie trotzdem bei einem Konfliktgespräch auf den Tisch. Wieso? Punkt 1, das ist ja wieder ein bisschen Psychologie. Der Einkäufer sieht die, denkt schon beim Gespräch, warum bringt er zu dem Gespräch wieder was mit? Was will der mit mir da sagen? Oder ist es was dabei, wo der denkt, scheiße, genau das suche ich gerade. Ich kann dem doch nicht so den Kopf abhauen, da in dem Gespräch. Das muss ich noch machen. Ich sage also immer, egal zu welchem Gespräch du gehst bei den Kunden, du musst immer wieder was Neues mitbringen, dass er sieht, da ist was, daraus kann was entstehen. Und Leitsatz, weil wir echt oft auch Probleme haben, weil passiert ja immer, wo gehobelt wird, fallen Späne, mach aus einer Not eine Tugend. Das heißt also wirklich, versuche das Blatt zu wenden. Und im Endeffekt, bei uns ist es immer verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und bei dem Einkauf ist genau das Gleiche. Geht hin, zum Beispiel bei den Einkäufern sage ich, geht durch die letzte Ecke der Produktionsstätte. Warum? Ihr werdet nie am Anfang hören, für wen die alles liefern. Geht nicht in die Produktionsstätte, geht in das Lager. Und warum, Tilman, fragen sie dann immer? Ich sage, da seht ihr, an wen die Fertigware ausverkauft wird. Oder geht ins Verpackungsmaterial, da seht ihr dann die Banderolen und seht direkt, für wen ihr noch liefert. Das sind so diese Geheimnisse. Ja, es ist toll, wenn du siehst, wie was produziert wird. Aber die Geheimnisse liegen im Verpackungsbereich, weil dann siehst du, wo sind die Märkte, wo kannst du reingreifen und wo geht die Ware hin. Das sind so Leitfäden, die wir hier predigen.
Ja, sehr geil. Deutschland ist im Moment im Modus der Stagnation und Rückwärtsgang.
Rückwärtsgang, würde ich sogar sagen.
Rückwärtsgang. Ich wollte ein bisschen optimistisch sein. Okay, aber die anderen Märkte wachsen oder gehen richtig ab.
Ja.
Das heißt, Jetzt können wir sehr patriotisch sein, darauf hoffen, dass sich in Deutschland in den nächsten 10 Jahren etwas ändert.
Ja, davon lebe ich nicht und kann nicht meine Mitarbeiter bezahlen.
Exakt. Also wir müssen internationalisieren. Internationalisieren, wenn jetzt jemand zuschaut, der eigentlich nur ein deutsches Geschäft macht oder der vielleicht mit seinem Business starten will, worauf müssen wir achten bei der Internationalisierung?
Genau das stellen wir uns ja auch immer die Frage, zum Beispiel, wie stark ist Europa noch? Können wir da Geld verdienen? Und wo können wir Geld verdienen? Weil man muss ja zum Beispiel wissen, wenn wir zum Beispiel die USA nehmen, hier sehen wir das schöne Beispiel, über 300 Millionen Leute leben in den USA, fast so wie in Europa. Wenn du da in die Lebensmittelketten gehst, siehst du auf einmal, dass das gleiche Produkt das 2,5-fache kostet wie in Deutschland, weil es einfach da gelebt ist. Die Lebensmittel sind da per se teurer. Da ist es auch gelebt, zum Beispiel die Lebensmittel über eine Firma wie von mir zu kaufen. Nicht so nah wie möglich direkt beim Produzenten. Nein, das wollen die gar nicht. Die kaufen über Zwischenhändler, kaufen die es ein, da in dem Bereich. Du musst erstmal gucken, wo sind die Absatzmärkte, wo ist Platz für dich. Ich sag, im Endeffekt, wenn du gut bist, ist überall Platz für dich, weil das werden dann deine Kunden auch merken, deinem Bereich. Und wenn du internationalisieren möchtest oder Umsatz im Ausland machen möchtest, musst du gucken, wie viel Geld möchtest du eigentlich investieren am Anfang für die Startphase, weil Start kostet immer Geld. Sagst du, okay, ich baue sofort ein eigenes Office auf, komplett von der Peak auf, oder sagst du, ich suche mir einen Partner und sage, von dem Euro oder von dem Dollar, was ich verdiene, gebe ich lieber einen halben Dollar ab für meinen Partner dort in den USA. Aber ich habe ja trotzdem, das ist ja zum Beispiel ein Leitfaden von mir, ich habe trotzdem einen halben Euro mehr, als den ich vorher hatte. Also du musst genau gucken, wie du in die Internationalisierung machst. Also ich sage, guck dir den Markt an, wo ist Platz für dich? Und dann musst du gucken, wie möchtest du den Vertrieb aufbauen? Gehst du direkt in die Vollen und sagst, das kann ich investieren, das Geld. Ich baue meine eigene Vertriebsmannschaft auf, mein eigenes Büro dort. Oder suche ich mir ein Vertriebsbüro dort drüben am Anfang mit einer gewissen Exklusivität, dass ihr genau die Produkte hat, dass du auch immer wieder einen Weg raus hast. Mit einer Sperre auch zum Beispiel, Wettbewerbsverbot dann am Schluss, wenn du rausgehst in dem Bereich. So habe ich es jetzt zum Beispiel in den USA vor 2 Jahren gemacht, weil ich gesehen habe, das ist ein Riesenmarkt, die wollen viele Produkte von uns haben. Habe aber gesagt, kostet schon richtig Geld. Mitarbeiter dort sind teurer als natürlich hier in Deutschland. Büroflächen, wir sind in New York, sind natürlich auch sehr, sehr teuer. Also habe ich gesagt, ich suche mir einen guten Partner, der da drüben schon, jetzt muss man sich überlegen, der macht das Gleiche wie wir, der hat 5.000 Mitarbeiter. Das Gleiche, was wir machen, 5.000 Mitarbeiter. Der kriegt einen gewissen festen Provisionssatz ab, aber dafür macht der auch die Arbeit dann für mich da drüben. Ist für mich perfekt dann in dem Bereich. Also man muss sich es umgucken. Und wo wir jetzt gerade gucken ist, wo sind die neuen Märkte? USA ist ja schon so ein bisschen altes Pflaster. Wir bauen jetzt gerade ein Büro in Indien auf. Warum? Nicht nur für den Einkauf, sondern auch für Verkauf. Yeah. Warum? Dort leben 1,3 Milliarden Leute. Jetzt sagt man, okay, aber was will der in Indien? Man darf nicht vergessen, auch die Mittelschicht dort, die jetzt vielleicht 100 Millionen Leute sind, die wächst massiv. Die gewinnen immer mehr an Reichtum. Wer sagt dir nicht, dass in 3 Jahren auf einmal 400 Millionen Leute dort sich auch die Lebensmittel aus Italien, eine schöne Pasta, schönes Olivenöl sich leisten möchten da in dem Bereich. Deswegen fangen wir jetzt sehr früh an. Das ist ein Spiel mit der Zeit, muss man klar sagen. Man muss auch irgendwo das durchhalten. Aber wir sagen, das ist unser Zukunftsmarkt zum Verkaufen auch sogar in Indien, weil der Reichtum wächst da. Das ist brutal. Ich war jetzt erst noch vor kurzem in Indien wieder gigantisch. Jedes Mal, wenn du da wieder landest, sieht's anders aus.
Ich wohne in Dubai und das heißt, wir sind ganz, also auf der anderen Seite ist ja Indien. Ja, klar. Das ist eine Stunde mit dem Flugzeug.
Richtig.
Und wir haben viele, viele Inder da und man unterschätzt auch den Hunger dieser Nation. Also die wachsen, in Deutschland hast du die Diskussion, ist Wachstum noch gut und ist Kapitalismus gut und so weiter.
Ist 5-Tage-Woche noch gut, darfst du auch nicht vergessen.
5-Tage-Woche und Homeoffice, ja. Und Gleitzeit, ja, ich weiß. Und da ist es so viel wie geht. Und dann auch Pakistan daneben wird auch total unterschätzt. Sind auch unfassbar viele Menschen.
Sri Lanka, Indien, ja. Pakistan. Und wenn man ehrlich ist, du hast heute meinen Vater kennengelernt. Weißt du, wo der uns hintreibt? Nach Afrika zum Einkauf. Jetzt erstmal Einkauf und sagt, da spielt auch jetzt in 10 Jahren die Musik. Ganz klar. Er sagt, Tilly, so nennt er mich immer, ich war vor 28 Jahren war ich in Vietnam relativ früh für Lebensmittel, für Fisch, Garnelen etc. Genau das Gleiche musst du mit Afrika machen. Wenn du da als direkt auf dem Driver's Seat am Anfang dabei bist, bist du ganz weit vorne. Das wird auch in der Zukunft eine ganz, ganz große Rolle spielen.
Also Afrika, ich kann nur empfehlen, wenn euch Afrika interessiert, dann schaut euch mal die Prognosen an für Nigeria.
Ja.
Wo Nigeria in 10 Jahren sein wird. Das Nigeria wird das Land sein, was den Kontinent dann dominiert. Und auch die, wir haben auch Nigerianer in Dubai, hungrig, bis der Arzt kommt. Und das ist ganz spannend, insbesondere auch die Frauen. Also wenn ich in Dubai auf ein Weiterbildungsevent gehe, hast du 70% Frauen und nur 30% Männer. Und wenn ich dann sehe, dass die da irgendwas machen, die Frauen stecken die Männer von der Leistungsfähigkeit in die Tasche. Das ist wirklich beeindruckend.
Ich war gestern Abend noch auf einem Event, hier bei uns Oberbürgermeister hat eingeladen und da war ich da und ich war erschrocken wieder, was für eine Männerdomäne das war. Mhm. Ich stand dann da, man hat ja wie in der Stadt, gibt ja immer so gewisse Familien, die man untereinander dann kennt, die relativ groß sind in der Baubranche und so die großen Player sind. Da habe ich gesagt, ich bin wieder erschrocken, wie wenig Frauen. Ich glaube, es waren 80% Männer gefühlt und 20% Frauen. Ich habe gesagt, das ist auch nicht gesund. Und da sagst du ja genau richtig, was jetzt zum Beispiel mit den Frauenquoten etc. jetzt, das ist immer so ein klischeehaftes Thema, Frauenquote hoch, aber auch das, die sind auch hungrig, die Frauen. Die wollen auch was erreichen. Und ich glaube, dass das sogar der richtige Schritt ist da in gewissen Teilen.
Gut, also du hast das Stichwort gebracht. Ich hatte am Wochenende die Vertriebsoffensive und ich habe 3 Leute für die Bühne gesucht, mit denen ich ein Live-Coaching mache. Und den ersten Mann habe ich mir angeguckt, der war es auf die Bühne. Der zweite Mann war auch gut, auch auf die Bühne. Das dritte war eine Frau, die war aber nicht muttersprachlich Deutsch. Die kam irgendwie aus Spanien oder so. Das ist dann schwierig auf der Bühne. Ich habe gesagt, nee, passt nicht. So, und dann den dritten, den ich angesprochen habe, war wieder ein Mann und hat gesagt, alles klar, ihr drei seid auf die Bühne. Und dann schrie jemand, Frauenquote. Und da habe ich ganz klar gesagt, Leute, ich bin komplett gegen die Quote, ich bin für das Leistungsprinzip.
Genau.
So, und das ist der Unterschied. In Deutschland wird das Thema politisch gesteuert. Es geht nicht mehr darum, dass die Besten an die Schlüsselpositionen kommen, sondern dass nach Geschlechtern verteilt wird. Und das ist, bleiben wir nochmal bei Nigeria, das ist da nicht so. Es geht nicht um eine Quote, sondern es geht darum, wer setzt sich durch. Und die, die sich durchsetzen, die sind dann nachher vorne.
Aber genau das, ich habe ja gesagt gerade, das, da kommen wir in dieses Klischee wieder, so habe ich ja erst gesagt, mit der Frauenquote. Mir ist das egal. Mir ist das, ich bin da ja auch so, der sich am besten positioniert, der für seine Position das Unternehmen am besten weiter voranbringt, der soll es machen. Ich bin sowieso ein Verfechter von der Thematik, ich lasse ungern was bestimmen, dass man da sagt, pass mal auf, das muss so machen, so machen, so machen. Am Schluss, guck dir die Bankenbranche an. Commerzbank ist jetzt gerade wie das aktuell beste Beispiel. Du kannst so viel über Quoten, Vorstände etc. sprechen. Bringt dir doch sowieso nichts. Die Performance zählt am Schluss. Deine Leistungsperformance.
Ja.
Und danach beurteilen auch mich meine Kunden. Meine Kunden, meinst du jetzt wirklich ein Aldi, Lidl etc., die interessiert es am Schluss, so hart es klingt, wie viele Männer, Frauen ich irgendwo habe, die sagen sie einfach nur, schafft es der Schulz, ich sage jetzt mal ganz salopp, die sehen den Laden als Schulz, als mich, als Tillmann, schafft es der Tillmann, mir die Ware bestmöglich einzukaufen, bestmöglich zu verkaufen und eine perfekte Performance zu liefern. Die unterscheiden nicht, die Einkäufer, habe ich jetzt eine Frau am Vertrieb oder einen Mann am Vertrieb? Der sagt sich doch nur am Schluss, weißt du was, die macht so einen geilen Service oder der macht so einen geilen Service, der kannst du vertrauen, dem kannst du vertrauen. Bin ich total bei dir. Man muss es laufen lassen da in dem Bereich. Und wenn Frauen, ich habe eine Schwester, die ist 4 Jahre älter als ich, die war auch immer hungrig. Die hat aber nie Lust auf dieses Geschäftsmodell. Die ist in einem Kunstgeschäft tätig. Die ist bei Christie's im Auktionshaus tätig, als Einkäuferin. Das ist auch egal. Du musst einfach den Bereich, den du machst, gut beherrschen, wie du auch. Auf der Bühne stehen, Leute mitnehmen, denen zu sagen, so musst du es machen, dadurch kriegst du 20% mehr Wachstum oder wie du es sagst, Klumpenrisiko, du musst dich jetzt mehr ausbreiten. Es ist doch egal. Dir ist es doch auch am Schluss egal. Wen trainierst du? Frau oder Mann? Du willst doch nur sehen, es funktioniert und sie nehmen es an.
Ja. So, sind wir uns einig. Okay, bleiben wir mal bei dem Thema Mitarbeiter. 2 Fragen. Die eine Frage ist, wie viele Leute habt ihr in der Organisation, die bei euch in Anstellung sind? Und das zweite ist, wenn du Mitarbeiter rekrutest, du hast ja gesagt, manchmal bist du dabei, wie wählst du die richtigen aus? Weil 90% des Erfolges ist, die richtigen auszuwählen. Wie viele sind und wie wählst du aus?
Also aktuell sind wir 130 Personen, kann aber jetzt hier sagen, ich bin gerade dabei, wir sind an sich auf der Zielstrecke. Ich kaufe jemanden dazu, da kriege ich auf ad hoc 400 Leute mehr. Mhm. Also dann habe ich über 500 Leute als Mitarbeiter. Wie kriege ich die richtigen Leute? Recruiting in der heutigen Zeit ist ja richtig schwer. Was ich versuche, war Ausbildung zum Betrieb zu machen. Haben wir ja schon Jahre, Zehnte gemacht. Dann duales Studium anbieten, weil dann sagst du, weißt du was, cool, dann bildest du ihn gleichzeitig aus, der schnuppert das alles, dann bleibt der bei dir. Dann, was mache ich? Ich habe jetzt an der Uni.
Also ich weiß nicht, ob ihr den Gesichtsausdruck gesehen habt, ne? Aber Begeisterung sieht ziemlich genau anders aus.
Ja, und man muss klar sagen, dann Headhunter, sage ich ja auch ganz offen. Die Headhunter bieten dir was an, aber die wollen am Schluss, ist deren Geschäftsmodell, die wollen einen vermitteln und dann am liebsten die 3 Monate bekommen vom Gehalt als deren Vermittlungsleistung. Auch sehr, sehr schwierig. Was wir jetzt machen ist, wir gehen an die Unis. Aufgrund der Tatsache, dass ich bei Höhle der Löwen bin, habe ich einen gewissen Bekanntheitsgrad in Deutschland. Darüber versuche ich natürlich schon als Person Tillmann Schulz die Leute zu bekommen, dass sie Bock haben für mich zu arbeiten. Und was wir jetzt ganz stark machen, wir schreiben zwar aus, aber wir machen fast alles über LinkedIn. Wir schreiben direkt bei LinkedIn an, wenn wir sehen, okay, der und der ist in der Branche schon seit so und so. Und dann schreiben meine Geschäftsführer oder meine HR-Abteilung die an und hast du mal Lust, mit dir zu unterhalten. Jeder gute Person sagt nicht nein, sondern hört sich immer an, weil es kann ja ein lukrativeres Angebot sein. Darüber gehe ich an und ich sage trotzdem, dann hast du eine Person, dann freust du dich. Aber wenn das Onboarding schlecht ist in deinem Betrieb, wir nennen es also ich könnte es jetzt auf Deutsch sagen, Einarbeitung, aber Neudeutsch Onboarding, das muss so gut sein, dass die Leute sagen, hey, cool, die kommen morgens an am ersten Arbeitstag, kriegen alles vorgelegt, Onboarding-Prozess, du bist dann da, hier sind deine Zugangsdaten, dann findet das statt. Ich glaube, wenn du einen Onboarding-Prozess gut machst, überleben auch deine neuen Mitarbeiter zu 90% in dem Bereich bleiben sie dann bei dir. Weil wir haben es oft erlebt, wir haben uns gefreut, haben gesagt, boah, wir haben einen saustarken Mann bekommen. Und dann hat der nach einem Jahr gesagt, du, ich gehe wieder. Und dann haben wir uns irgendwann mal, man muss sich auch kritisch selbst hinterfragen, machst du als Chef oder als Unternehmen alles richtig? Und dann haben wir uns überlegt, ich glaube, da ist eine Riesenlücke. Dieses bisschen ins kalte Wasser zu schmeißen, ist nicht gut. Klar kann man sich freischwimmen, aber einen guten Onboarding-Prozess zu machen da in dem Bereich, hilft dir extremst, weil dann sagt die Person, die gekommen ist, wieder in seinem Freundeskreis, dann hast du diese Mundpropaganda ein bisschen, hey, der Laden ist professionell, der kann das. Darüber funktioniert das Recruiting in der heutigen Zeit, weil Recruiting ist die eine Sache, Leute zu finden, aber zu halten ist noch viel, viel schwieriger, weil der Nachbarsgarten ist immer grüner. Du kennst den alten Satz in Deutschland. Die gucken sich alle um in der heutigen Zeit und jeder hat Mangel mit guten Leuten. Wirst du wahrscheinlich auch haben.
Ja. Okay, 2 wichtige Learnings. Das eine Learning ist, Active Sourcing funktioniert bei Tillmann am besten. Also Active Sourcing über LinkedIn, bei uns auch. Wir haben einen Active Sourcer seit über einem Jahr, der nichts anderes macht, als jeden Tag die Leute anschreiben. Erster Punkt. Zweiter Punkt, das ist wie in der Ehe. Das ist wie in der Ehe. Als Mann gibst du immer Gas bis zur Hochzeit und dann sind die Ringe da und alles ist schön und danach lässt du nach. Und dann geht's direkt in die erste Ehekrise, ne? So. Und das ist das Gleiche bei den Mitarbeitern. Deswegen ist dieses Onboarding so elementar. Und das ist wichtig, dass wir für uns reflektieren als Unternehmer, als Arbeitgeber, als Führungskräfte. Liegt's an uns? Machen wir das wirklich richtig? Warum verlieren wir die? Ja, so. Okay. Familienbetrieb im Vergleich zu einem klassischen Konzern. Jetzt kommt ein Manager bei euch rein, ihr stellt einen Manager an. Was ist der Unterschied? Was würde der Manager bei euch erleben, was es so in einem Konzern nicht gibt? Was ist bei euch anders?
Flache Hierarchien, würde ich ganz klar sagen. Wir haben gewisse Hierarchien, natürlich von den Titeln her, aber trotzdem, das Büro ist immer offen. Und ich habe von einem schlauen Mann mal was gelernt. Man lernt ja immer dazu aus der Handelswelt. Für mich sind alle Leute Unternehmer in eigenem Unternehmen. Jetzt muss man sich diesen Satz mal überlegen. Eigener Unternehmer im Unternehmen, was bedeutet das eigentlich? Ganz schön viel Verantwortung. Warum? Der entscheidet am Schluss, wie wenn der Laden ihm selbst gehören würde. Ist der nächste Schritt, den ich mache, richtig? Und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. In einem Konzern musst du dir oft eine Freigabe geben lassen. Chef, darf ich das jetzt so einkaufen? Dann sagt er, ja, kleinen Moment, ich frage nochmal meinen Chef, ob das so in Ordnung ist. Kurze Entscheidungswege, aber komplett, die dürfen eigenverantwortlich hier handeln. Zum Beispiel, wenn wir gleich durchs Büro gehen, wirst du Leute sehen, die sind zwischen 25 und 28. Ah, die kaufen teilweise oder verkaufen teilweise für 5 Millionen, 8 Millionen Euro Produkte ein oder verkaufen die in dem Betrag für relativ wenig Berufserfahrung. Ja, wir haben natürlich eine Kalkulation, wo nicht viel passieren kann, hoffentlich. Aber trotzdem, diese Eigenverantwortung. Ich sage immer nur, aus Fehlern lernt man. Sie dürfen Fehler machen. Einmal, zweimal, beim dritten Mal wird es dann schon ein bisschen kritischer. Da muss man es auch hinterfragen, macht er sie nochmal? Kann er es doch nicht so? Aber Unternehmer im eigenen Unternehmen ist wirklich für mich der Leitfaden. Manager hier dürfen wirklich extremst entscheiden. Ich gebe eine gewisse Planke vor. Wir setzen uns einmal im Jahr zusammen, meist Ende Oktober, gehen den Plan für das Jahr 25 exakt durch, eine Planung. Und dann 26, 27, ich hatte jetzt vor 3 Wochen die Vision 2029 haben wir ausgeziert, haben wir uns 3 Tage lang extern eingeschlossen, war mein Senior auch mit dabei, haben gesagt, wo wollen wir hin, unter was wollen wir eigentlich agieren, was sind unsere Ziele, wofür stehen wir, und dann müssen sie, dann bin ich dabei. Aber ob jetzt mein Manager entscheidet, heute kaufen wir jetzt ganz salopp Kekse ein anstelle von Lachs, mal total perfides Beispiel, muss er am Schluss verantworten, weil er sagt, ah, weißt du was, im Keksbereich ist so viel Bedarf, da kann ich viel mehr holen und hier ist Wettbewerb, da muss er verantworten. Weil am Schluss als Unternehmer, Tillmann Schulz, als Gesellschafter, gucke ich auf die Zahlen und sage, passt oder passt nicht. Natürlich kriege ich unter Quartalsberichte, BWAs und sowas, kennst du ja auch alles. Für mich ist wichtig, dass sie sich selbst entwickeln und selbst die Bereiche kennen und merken, wo sie hingehen müssen. Warum? Ich möchte ja nicht, das ist ein bisschen anders als bei dir, du bist ja Dirk Kräuter, du bist die Person, dein Geschäftsmodell, du bist Dirk. Ich möchte aber so sein, was ist, wenn mir mal was passiert? Kann ja mal was passieren. Autounfall oder krankheitsbedingt, da muss der Laden trotzdem hier funktionieren. Ich habe dir gerade gesagt, wir haben hier 130 Leute, da hängen Familien hinter, jetzt demnächst noch mehr. Das muss ja trotzdem auch ohne Tillmann Schulz für eine Zeit ziemlich gut weiter funktionieren. Da gucken ja auch die Banken drauf etc. Und deswegen ist es wichtig, dass ich so eine gute Managementstruktur habe und die Leute in der zweiten Reihe so gut funktionieren, dass sie quasi den Betrieb trotzdem noch weiterführen können. Das ist für mich echt elementar. Das ist der Unterschied zwischen mir und meinem Senior, weil wenn du jetzt rumgehst, was hat sich geändert? Mein Vater wollte früher eben noch alles über seinen Schreibtisch laufen lassen. Jede Kalkulation sehen, das, Auftrag hier. A, kann ich es nicht sehen, aufgrund des Wachstums. B, möchte ich mich mit diesen Themen gar nicht beschäftigen. Warum? Dann habe ich gar keinen Kopf für den Weitblick. Wo möchte ich eigentlich hin? Weil ich bin dann so in diesem normalen Bereich tätig, dass er voll ist, der Kopf. Und dann kannst du dir gar nicht in Ruhe Gedanken machen, was möchtest du eigentlich? Und deswegen ist das der große Unterschied in diesem Generationswechsel bei uns im Familienunternehmen. Ich kann viel besser abgeben und laufen lassen, statt zu dieses harte Kontrollieren. Ich glaube, das ist auch nochmal zu dem Thema Recruiting und Mitarbeiterführung ziemlich wichtig. Die wollen nicht mehr so diesen Chef, Familienoberhaupt und der bestimmt alles, weil dann hältst du die Leute auch nicht, weil dann sagen ja, der Chef, der macht die Verträge, aber ich habe da im Endeffekt die Vorarbeit. Die wollen ja auch die sogenannten Lorbeeren einsammeln, so ein bisschen für sich, für die Psyche, vom Mindset her.
Ja. Okay, wir werden die Karriereseite natürlich verlinken und wenn du jetzt sagst, wow, mit so einem Chef möchte ich gerne arbeiten, weißt du Bescheid, ne? Okay, Vater, Sohn, dein Vater hat alles aufgebaut, der Patriarch, jetzt kommt der Sohn da rein und das in den meisten Fällen führt das zu ganz vielen Konflikten. Der Vater will nicht abgeben, hält fest. Der Sohn kommt mit total kreativen Ideen. Hauptsache, es ist anders als das, was Vater macht. Es muss gar nicht besser sein. Es ist einfach nur, dass es anders ist. Wir sehen das immer bei den Konzernen. Da kommt ein neuer CEO und der macht erstmal alles anders.
Immer.
Das muss nicht besser sein.
Er schneidet immer die alten Zöpfe erstmal.
Genau. Wupp. Um sich erstmal, ne, so. Was sind deine Tipps, wenn der Vater den Nachwuchs nachholt? Wir waren vor ein paar Wochen bei Trigema, da ist das Gleiche gewesen. Ne? So, die Tochter und der Sohn kommen jetzt rein, die sind jahrelang schon darauf vorbereitet worden. Worauf muss man achten? Worauf muss der Vater oder die Mutter, die schon drin sind, die es aufgebaut haben, achten, wenn jetzt der Nachwuchs reinkommt und umgekehrt? Worauf muss der Nachwuchs achten?
Für mich, ich bin selbst zweifacher Vater. Mein Vater hat zwei Kinder, mich und meine Schwester. Punkt eins ist ganz wichtig, meiner Meinung nach, und das ist ja, glaube ich, schon der Unterschied zu dem, was ich gerade gesagt habe, über die Familie, die wir gesprochen haben, ist, die Kinder sollen selbst entscheiden, Punkt eins, wollen sie das machen, ja oder nein? Warum? Wenn die Kinder gar nicht Lust haben, das zu machen, werden sie nie wie der Vater mit diesem vollen Einsatz das Unternehmen auf dem Level hinkriegen oder zu verbessern, weil im Endeffekt gleichbleibend zählt nicht mehr in der heutigen Zeit. Wenn du Stillstand ist Rückschritt, das wissen wir beide. Also du musst immer mehr machen da in dem Bereich. Also musst du erstmal gucken, als Vater, will das einer von meinen Kindern? Ich habe relativ schnell signalisiert, ich habe Bock darauf. Warum? Als ich klein war, 8 Jahre, 9 Jahre, bin ich jeden Tag hier in diesem Bürogebäude gewesen, musst du wissen. Nachmittags, nach der Schule, nach den Hausaufgaben machen, bin ich so gegen 16 Uhr zu meinem Vater ins Büro gegangen. Ich habe mich gefühlt wie ein geiler Hecht, muss ich wirklich sagen, wenn mein Vater mir 3 Blätter gegeben hat und gesagt hat, gehst du mal bitte zu der Frau Rose oder und bringst die einfach. Ich denke mir, boah, krasse Verantwortung. Ich darf 3 Blätter zum anderen Schreibtisch bringen oder so. So bin ich natürlich rangetastet worden da in dem Bereich. Dann fand ich es immer total interessant, wo mein Vater hingereist ist. China hat mir was mitgebracht aus China, aus den asiatischen Ländern, überall. Fand ich schon toll. Große, weite Welt. Dortmund, ja. Das ist einmal die Sache, dass du deine Kinder selbst nicht zwingst, das zu machen, was du machst, weil sonst machst du es halt nicht so. Zweites Thema, wenn du jetzt auf der Vaterseite bist oder auf der Seite, die abgeben muss, komme ich zu dem Punkt, du musst für dich abgeben können. Also nicht halten, weil wenn du die ganze Zeit ein Halter bist, aber dein Nachfolger kann nichts machen, sich entwickeln, ist total doof. Wieso? Du musst überlegen, deine Mitarbeiter, die denken sich auf einmal, warum gibt der Senior nicht ab? Kann es der Junior überhaupt? Weil da komme ich jetzt zu der Junior-Seite, also zu der Nachfolgerseite. Du hast ja ein Riesenproblem. Und das hatte ich genauso. Du kommst rein. Ich hatte 2 Probleme. Mich kannten ja einige, weil wir viele Mitarbeiter schon seit 25 Jahren hier bei uns im Betrieb haben. Die kenne ich sehr klein auf. Aber genauso. Jetzt kommt der Junior rein. Mal gucken, ob der es so kann wie der Senior. Das schauen wir mal. Da Punkt 1. Du musst dich ja erstmal doppelt so stark beweisen, dass du es kannst, weil dein Vater hat ja schon gewisse Fußstapfen hinterlassen da in dem Bereich. Und Punkt 2, glaube ich, musst du, oder bin ich voll von überzeugt, musst du mit deinem Vater immer oder mit der Person, die abgibt, kann ja auch die Mutter sein, ein offenes Wort haben, eine offene Kommunikation und sagen, Papa oder Mama, wie siehst du eigentlich, wenn wir das so machen, wie siehst du das? Immer abholen. Aber das hört sich alles so einfach an. Ich kann euch eins sagen, Leute, hier hat es so oft geknallt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil mein Vater und ich haben relativ den gleichen Charakter. Und wisst ihr, dann ist ganz, ganz wichtig, schon im Vornherein, dass ihr einen Mechanismus habt zum Ausgleich. Wieso? A, dürfen die Mitarbeiter nicht wissen oder mitkriegen, dass es zwischen euch knallt. Das ist immer ein doofes Signal nach außen. Dann werden die unruhig. Punkt 2, muss ein Mechanismus dann haben, der dann eingreift, wo du sagst, oh, jetzt sind die Fronten vielleicht ein bisschen so verhärtet, dass wir jemanden brauchen, der das macht. Also im Endeffekt sollte man schon in seinem, jetzt komme ich sehr ins Fachliche oder ins Gesellschaftsrecht, im Gesellschaftervertrag vielleicht Art Mediationsverfahren drinstehen haben oder eine Person, die dir hilft bei der Kommunikation zwischen Senior und Junior oder ich sag mal Patriarch und Nachfolger, da zu vermitteln in der Leistung, dass man sagt, Mensch, jetzt mein Vater heißt Michael, bist du denn sicher, dass das so so falsch ist, was dein Sohn macht oder so oder nicht? Kannst du nicht oder gibt es einen Mittelweg? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir hatten das auch. Wir hatten einen Mediator schon mal. Das kann ich auch offen zugeben. Ich bin ja auch stolz drauf. Der hat uns ziemlich gut auf den Weg gebracht. Und am Schluss haben wir eine ausgleichende Kraft. So hart es klingt, das ist meine Mutter. Ich bin sehr stolz, dass ich sie als Mutter habe. Nicht, weil es meine Mutter ist, sondern was die unfassbar gut kann. Die kann sich auf meinen Stuhl setzen und die kann sich auf den Stuhl meines Vaters setzen und sagt dann, Michael, also meinst du, so schlimm ist es doch gar nicht, was Timmer vor Ort. Oder zu mir, Timmern, meinst du nicht, das war jetzt ein bisschen zu rabiat, wie du es zu deinem Vater gesagt hast. Die kann, ich weiß nicht, wie sie es macht. Ich bin immer, ich weiß nicht, du guckst ja wahrscheinlich auch Netflix. Suits, kennst du die Sendung Suits?
Ja.
Die Anwaltsserie?
Ja,
so, die Donna, die rothaarige Donna, die den Harvey immer wieder einfängt und sagt, genau das ist meine Mutter, muss ich wirklich sagen. Die weiß schon immer direkt, wie sie was zu lösen hat. Und die hat nichts mit dem Betrieb zu tun. Die kommt jeden Nachmittag hier für eine Stunde rein, geht durchs Büro, jeder kennt sich, jeder spricht mit dir, die kriegt so viel mit und weiß auch wieder, oh, gibt's da was, gibt's da was? Also wichtig, Punkt, ich komme zurück. Abgeben können, also A, nicht zwingen, in den Job zu kommen. Der Senior muss abgeben können und nicht immer alles negativ hinterfragen. Aber der Junior muss auch nicht, oder der Nachfolger muss auch nicht immer denken, alles war schlecht, was der davor gemacht hat, weil du bist ja da, weil dein Vater oder der Vorgänger alles richtig gemacht hat. Das sage ich auch immer dazu. Aber manchmal muss man, ich hatte zum Beispiel ein Thema, kann ich dir sagen, ich bin hier reingekommen vor 10 Jahren, habe gesagt, ist ja toll, dass wir einen Aldi beliefern. Und das seit Jahrzehnten. Aber wisst ihr was? Da gibt einen ganz großen anderen noch, den Lidl. Dann guckten sie mich hier alle an in der Management-Ebene und haben gesagt, ist doch nicht dein Ernst, dass du jetzt direkt als erstes sagst, wir sollen jetzt den Hauptkonkurrenten vom Aldi beliefern. Ich sage, genau das machen wir. Warum? Was macht ihr, wenn dem Aldi auf einmal meine Nase oder eure Nase nicht mehr passt? Dann haben wir ein extremstes Klumpenrisiko. Und da habe ich das auch durchgezogen. Das habe ich durchgesetzt. Und dann, jetzt sind sie alle happy. Man muss aber auch schon den Arsch in der Hose haben, das zu machen.
Also das mit dem Mediator finde ich extrem wertvoll, weil ich das auch meinen Kunden immer empfehle. Insbesondere wenn irgendwelche Leute 50-50 eine GmbH gründen, denke ich, boah, wisst ihr, was er da macht? Das ist der Ritt auf der Rasierklinge. Habt einen Mediator, habt ein Zünglein an der Waage, ja, genau.
Und der Mediator sollte bestenfalls kein Freund sein und kein Bekannter sein, sondern, wir haben es so gewählt, ein Gesellschaftsrechtler. Einer der besten Gesellschaftsrechtler haben wir, muss man wirklich sagen, der wirklich dann sehr hart ein Mediationsverfahren macht, der das wirklich auch nach, der das auch kennt. Gibt ja auch dann Schiedsgerichtsverfahren und sowas, der das auch macht dann. Da wollen wir jetzt gar nicht hindenken, aber der macht erstmal ein gemeinsames Gespräch. Okay, was ist die Situation? Und dann sagt er, okay, aber ihr beide traut euch jetzt nicht gegenseitig hier alles offen zu legen, die Karten, was jemanden stört. Oder das geht dann sofort so los am Tisch, Reibereien und wird laut. Ich führe erst mit Ihnen ein Gespräch, dann mit Ihnen wieder, dann führe ich das zweite Gespräch. Mit jedem führe ich 2 Gespräche. Danach werde ich eine Zusammenfassung mit Ihnen beiden zusammen machen, was meine Erkenntnisse daraus sind, wie man einen gemeinsamen Weg eigentlich führen kann. Und Leute, die hier zuschauen, das ist nicht irgendwas von Schwäche zeigen. Wisst ihr, was das ist? Das ist Stärke zeigen. Warum? Weil ihr alles für euer Unternehmen tut, dass das gut weiterläuft, weil ihr die Verantwortung habt. Es ist wie bei einer, wenn man jetzt heiratet und man hat ein gewisses Vermögen, spricht man doch schon auch über eine Scheidung im Endeffekt. Wie ist was geregelt, wenn es nicht funktioniert? Jede zweite Ehe wird geschieden in der heutigen Zeit. Das hat nichts Böses mit zu tun, wenn man sagt, sollen wir jetzt schon drüber nachdenken, wenn es mal zwischen uns knirscht, sollen wir dann ein Mediationsverfahren einbauen oder einen Mechanismus, dass es funktioniert? Ich sage euch eins. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Banken, die sehen das alle als positiv an, weil das für die auch eine Sicherheit gibt, dass die ultra professionell arbeiten da in dem Bereich. Deswegen lege ich das jedem am Herzen, sowas zu machen. Da muss ich wirklich sagen, hat mein Senior wirklich ein echt goldenes Händchen betrieben oder hatte einen guten Gesellschaftsrechtler an der Hand, der gesagt hat, mach das mal so, weil guck mal rum, wir sitzen hier in Deutschland, wie viele Familienbetriebe leider es nicht schaffen, in die nächste Generation zu wechseln. Wie viele da kaputt gehen.
Okay, ich weiß jetzt schon, dass ich ganz viele E-Mails bekomme und WhatsApp und Nachrichten. Wer ist denn das? So, den musst du jetzt nicht öffentlich machen, weil da hat er keine Zeit mehr für euch. Aber wie finde ich den? Wie finde ich einen Wirtschaftsmediator, der in der Liga spielt? Gib 2, 3 Ideen, damit ich nicht so viele Nachrichten bekomme.
Man sollte sich erstmal gucken, oft dürfen ja auch Anwälte mal sagen, für wen sie arbeiten, Gesellschaftsrechtler, wenn das dann viele Familienunternehmen sind. Also würde ich immer gucken, dass es Leute sind, die Familienunternehmer beraten, weil es bringt dir nichts, wenn du jetzt jemanden hast, der Konzerne berät, externes Management, wir sprechen hier über Familienunternehmen. Das einmal und sprecht mit 2, 3 Gesellschaftsrechtlern, wenn ihr zusammen meint, mit dem habe ich eine gute Basis, mit dem komme ich zurecht, das Mindset, wie ich es habe oder so, weil man möchte ja mit Leuten auch sprechen, mit denen man klarkommt, dazu sprechen und dann entscheidet man. Ich würde aber nur eins vorschlagen, nehmt nicht einen Mediator, der schon kurz vor Rente ist, weil das bringt dir ja nichts. Bei einem Wechsel wird es nicht in den ersten 2, entweder knallt es sofort oder es knallt erst später. Vielleicht solltest du gucken, dass dann der Mediator in einem guten Best-Ager ist im Endeffekt, dass du noch lange auf ihn zurückgreifen kannst oder der eine gute Nachfolge in seinem Betrieb hat, in seiner Soziothek, wie man so schön sagt, dass man dann da den richtigen hat in dem Bereich. Aber wichtig ist, nehmt nicht den Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, der schon seit Jahren, Jahrzehnten eure Bücher guckt, der ist auch ein bisschen betriebsblind, weil der schon vorher mit eurem Vorgänger auch zusammengearbeitet hat. Es ist wichtig, dass es ein neutraler Dritter ist. Das ist wirklich das A und O, meiner Meinung nach.
Mega. Gut. So, wir machen Break an der Stelle. Natürlich sagt er jetzt, was ist mit Höhle der Löwen? Genau, Höhle der Löwen kommt in Video Teil 2. Und der zweite Teil, der kommt direkt unmittelbar danach. Also, abonniere den Kanal, respektive abonniere den Podcast. Und dann bekommt ihr auch direkt mit, wie sind die Erfahrungen von Tillmann bei Höhle der Löwen und warum macht er das überhaupt? Also, abonnieren. Mhm.